wieder dem Beispiel Jesus folgend, Begeisterung für Gottes Reich, wie wir das leben und wie wir das weitergeben können und sollen. Ja, Peter Unsinn sagt uns, Jesus war im wahrsten Sinne des Wortes begeistert durch den Heiligen Geist. Die zentralen Aussagen waren, Gottes Wort und Geist entfachen Begeisterung. Berufung und Visionen entfachen Begeisterung. Das gemeinsame Erleben von Gottes Handeln entfacht Begeisterung. Und vor allem der Blick über sich selbst, über uns hinaus entfacht Begeisterung. Und natürlich sollen wir diese Begeisterung weitergeben. Sie soll quasi aus uns heraussprudeln. Auch nicht so einfach, wie ich denke. Jeder hat mal Situationen im Leben, wo er alles andere als begeistert ist. Und da scheint das ein ziemlich hehres Ansinnen zu sein, dass wir so viel Begeisterung haben sollen für unseren Glauben, dass sie aus uns heraussprudelt. Heute ist nun der letzte Sonntag in dieser Predigtreihe, auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Und heute soll es darum gehen, Boten der Hoffnung zu sein. Und auch das wollen wir wieder gemeinsam betrachten am Beispiel Jesu. Einmal mehr Jesus als den Leitfaden unseres Lebens in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich möchte danach da gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, was das bedeuten kann, wenn Jesus der Leitfaden unseres Lebens ist. Ich würde uns aber erst kurz den Predigttext lesen, da könnt ihr dann genau. Da geht es nämlich, dieser Predigttext oder dieser Predigtvers ist zweigeteilt, wie ich empfinde. Ich werde ihn uns jetzt natürlich erst einmal ganz vorlesen und dann möchte ich mich vor allem auf den ersten Teil konzentrieren. Und der Predigttext steht in 1. Petrus 3, Vers 15. Ich habe ihn nach der Guten Nachricht Übersetzung rausgesucht, weil die Julia hatte vorhin was anderes, also nicht wundern, das ist nach wie vor derselbe Text. Es ist auch manchmal ganz gut, also finde es sogar sehr wichtig, mal unterschiedliche Übersetzungen zu lesen. Da kommen dann immer ganz neue Nuancen raus, die einem auf einmal mehr verstehen lassen. Ich lese es jetzt, wie gesagt, nach der Guten Nachricht Übersetzung. Ich finde, die hat so eine gute Mischung zwischen original und interpretierend. Meine persönliche Meinung. Also, ich lese jetzt uns mal. Da steht, Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemanden zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so voll Hoffnung erfüllt seid, von Hoffnung erfüllt seid. Wie gesagt, ich würde mich gern zunächst diesem ersten Teil des Predigttextes zuwenden, in dem steht, Christus allein ist der Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen. Ich finde, das sagt genau das aus, ein Stück weit Jesus ähnlicher werden. Das ist erstmal das Wichtige, bevor wir uns auf den Rest dieses Predigt, zu was wir da herausgefordert werden, konzentrieren, geht es erstmal darum, im Herz, das muss eingenordet sein, erstmal Jesus im Herzen heiligen. Nun ist das was ziemlich Abstraktes und was kann das bedeuten? Was bedeutet das für dich, wenn du Jesus in deinem Herzen heiligst? In der Predigtvorbereitung bin ich da auf was gestoßen, was mir da sehr bei geholfen hat zur praktischen Umsetzung. Hat jemand von euch schon mal was gehört von der Bewegung, was würde Jesus tun? Ihr könnt euch gerne melden, also ihr müsst nicht aufspringen und sagen, ja, ah, okay, also gibt es schon ein paar. Ich habe das auch immer mal so gehört von irgendwelchen Jugendveranstaltungen und Ähnliches. Mein Bruder hatte dann auch mal so ein Armbändchen. Und ich bin dann mehr zufällig auf dieses Buch hier gestoßen, das heißt, was würde Jesus tun? Und ich wusste das gar nicht, aber das ist ein christlicher Roman und der war die Grundlage für diese Bewegung. Interessant ist, dass die erste Version dieses Romans um 1896 geschrieben wurde von einem, ich glaube, Charles Garrett war der Name, und wurde dann von seinem Sohn 1997 neu modernisiert geschrieben, und dann auch verlegt und ins Deutsche übersetzt mit dem Titel Was würde Jesus tun? Diese Bewegung nennt sich allgemein What would Jesus do? Dann immer abgekürzt mit WWJD. Dem Deutschen gar nicht so fern, bei uns würde es heißen WWJT. Oder wenn man Franke ist, bei den Franken gibt es ja kein T, das ist alles D, dann passt das auch fürs Fränkische WWJD. Was würde Jesus tun? Da geht es um eine Gemeinde, bei der alles super läuft. Die Häuser sind voll, der Pastor, also die Spendenaufkommen noch und nöcher. Und dann sucht da eine Frau Hilfe Und diese Frau wird scheinbar auch mit gutem Grund abgewiesen und wird gesagt, ah, geh mal dahin und das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Und das Schicksal, was dann mit dieser Frau passiert, ergreift diesen Pastor zutiefst und er stellt fest, dass er irgendwie davon abgekommen ist, dass er mehr zum Manager der Gemeinde geworden ist, dass er davon abgekommen ist, Seelsorger und Hirte und Heiler der Gemeinde zu sein, sondern er hat die Gemeinde gemanagt, dass möglichst viel Spenden da sind, möglichst toller, perfekter Lobpreis da ist. Aber irgendwie stellte er fest, dass das alles leer ist, dass da was Wesentliches fehlte. Und er traf für sich die Entscheidung, ein Jahr lang keine Entscheidung mehr in seinem Leben zu treffen, ohne sich vorher zu fragen, was würde Jesus tun? Stellt euch das mal vor. Also ich weiß nicht, ob ich da, also weil in dem Sonntag, nachdem er die Gemeinde diese Entscheidung getroffen hat, rief er die Gemeinde auf, wer denn da mit ihm mitmachen möchte. Und da standen, glaube ich, 15 oder so, so sagt uns dieser Roman auf. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen, wirklich jede Entscheidung, was würde Jesus tun, mich vorher fragen und dann auch noch danach handeln. Ich habe nachher ein paar Beispiele, wo das vielleicht ein bisschen deutlich wird, was das bedeutet. Aber es tun ein paar mit und es ist wirklich erstaunlich, was dann passiert mit dieser Gemeinde. Und das ist nicht nur so, dass danach alles toll ist, also alles noch toll und toller wird, sondern auch viele Menschen haben keine schönen Erfahrungen mit ihrem Umfeld. Es gibt Menschen, die ihren Job verlieren, es gibt Probleme in der Gemeinde, weil die Gemeinde sich fragt, was würde Jesus tun und versucht, danach zu leben. Man denkt eigentlich so, habe ich im ersten Moment gedacht, ach, ist doch selbstverständlich, oder? Das ist doch, also wir Christen, das machen wir doch ständig. Ich habe für mich festgestellt, das ist nicht so. Aber dieses Buch hat mich inspiriert, auch mal jetzt im Vorfeld der Vorbereitung dieser Predigt, mich immer mal wieder zu fragen, was würde Jesus tun? Denn ich bin der festen Überzeugung, dass diese Herangehensweise, also dem Beispiel Jesus zu folgen, ein biblisches Konzept ist, also etwas, wozu uns die Bibel geradezu herausfordert. So steht in Lukas 6, und jetzt könnt ihr nochmal die nächste Folie, da müssten jetzt die Bibelverse, genau, stehen. In Lukas 6, Vers 46 sagt Jesus, was nennt ihr mich aber Herr und tut nicht, was ich euch sage? Was würde Jesus tun? Oder in Kolosser 1, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Heiligt Jesus in euren Herzen. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und wenn nicht er unser höchstes und bestes Vorbild ist, wer denn dann? Und so hilft uns Christen und auch mir immer wieder in jeder Lebenslage, wenn ihr dabei seid, Entscheidungen zu treffen, irgendwas dumm gelaufen ist, ihr nicht genau wisst, dann werft euren Blick auf Jesus und fragt euch, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Und mir geht es nicht um theologische Diskussion, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Ja, aber hier steht und da steht. Es geht darum, beantworte diese Frage für dich nach bestem Wissen und Gewissen. Natürlich kannst du dir Rat holen, wenn du mal nicht weißt. Aber ich will jetzt keine theologische Diskussion lostreten, wer jetzt mehr Recht hat und mehr weiß, was Jesus tun würde, sondern es geht mir darum, dass jeder diese Frage in seinem Herzen bewegt und für sich selbst beantwortet mit dem Wissen, das er hat. Ich habe das, wie gesagt, in den letzten Wochen mal so mit mir getragen, diese Frage, was würde Jesus tun? Und bin da so ein bisschen beschämt, wenn ich merke, wie ich da manchmal zurückbleibe. Also zum Beispiel letzten Sonntag, ich fuhr mit dem Auto, ich war ein bisschen spät, es war Segnung der Musiker und so. Und dann fuhr ich und dann beim Abbiegen auf dem Ring stand rechts ein Auto, was gerade den Warnblinker anmachte. Und dann kam mir das in den Kopf, was würde Jesus tun? Ich bin mir sicher, Jesus hätte angehalten, wäre sofort hingegangen, hätte gesagt, ist was los, kann ich helfen? Was mache ich? Ich muss noch Absprachen treffen und ich muss schnell in die Gemeinde, ist doch heute ganz wichtig, also fahre ich weiter. Oder was anderes, da habe ich gedacht, ich wäre ganz gut. Bei uns im Ort gibt es einen Mann, der hängt immer bei uns, oder da hängen einige, aber einer, der hängt immer bei uns am kleinen Supermarkt ab und der schnort immer die Leute an. Hast du mal 1 Euro oder hast du mal 2 Euro, ist oft alkoholisiert, stadtbekannt, der Mann. Und er kennt mich inzwischen schon, er weiß, dass ich ihm immer mal was gebe und dann kommt er immer an und hast du mal und so weiter und dann wechseln wir 1-2 Worte. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich bin doch schon gar nicht so schlecht, oder? Also viele Menschen begegnen ihm abfällig, sprechen ihn noch nicht mal an, sagen sowas wie, versuch's doch mal mit Arbeit oder geh weg oder geh woanders hin. Und da habe ich gedacht, da bin ich doch noch gar nicht so schlecht, oder? Nun habe ich mir gedacht, was würde Jesus mit diesem Mann tun? Und ich komme zu so einer Idee, wie der Jesus würde wahrscheinlich sein Portemonnaie auspacken, ihm sein ganzes Geld in die Hand drücken und sagen, komm mit in mein Haus, ich lade dich zum Essen ein. Das habe ich noch nicht gemacht. Das habe ich noch nicht gemacht. Und so geht es, ja, stelle ich immer wieder fest, wie ich Jesus und seinem Verhalten hintendran bin und da noch viel Luft nach oben ist. Aber was ganz wichtig ist, ich möchte das nicht sagen, dass ihr denkt, dass wir uns jetzt schuldig fühlen oder so, sondern es geht darum, dass wir motiviert werden, durch Jesus' Beispiel in unserem Leben zu handeln. Und es geht vor allem darum, es gibt keinen von uns, der sagen kann, nee, ich bin da schon ganz perfekt, ich liebe meinen Nächsten schon ganz gut und ich gebe allen Menschen Wertschätzung. Das ist dann immer ganz einfach bei den Menschen, mit denen man gut kann. Interessant wird es dann bei den Menschen, mit denen man nicht so gut kann. Und wenn ihr euch die Menschen mal vor Augen ruft, dann denke ich, sieht jeder, dass wir da noch viel Luft nach oben haben. Aber das soll uns nicht entmutigen, sondern ermutigen. Vor allem, weil wir das ja auch gar nicht alleine schaffen. Das können wir nur mit Gottes Hilfe. Jesus ähnlich zu werden, ist unmenschlich und dabei kann nur Gott uns helfen. Gott möchte keinen perfekten Christen aus uns machen. Auch wenn wir mit unseren menschlichen Maßstäben eines Leistungsprinzips, die dann oft auch den Glauben anwenden und denken, es muss nur unsere beste Leistung, nur absolut Perfektes ist gut genug für Gott, in der Hoffnung, dass wir so bessere Christen werden. Aber so funktioniert Glaube nicht. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch das Erfüllen von einer Checkliste sind wir angenommen bei Gott, sondern allein durch seine Gnade sind wir gerettet und nicht durch unsere Leistungen. Gott verlangt nicht von uns, dass wir perfekte Christen werden, sondern er möchte in unserem Leben groß werden. Er möchte in unserem Leben sichtbar werden. Und somit ist dieses Prinzip, was würde Jesus tun, heiligt den Herrn in euren Herzen. Also das heiligt den Herrn in euren Herzen. Wie mache ich das, wenn ich im Leben unterwegs bin und mich immer mal zwischendrin frage, was würde Jesus tun? Damit räumt ihr Gott, Jesus, erstmal diesen Raum im Herzen ein. Und wie gesagt, verzweifelt danach nicht, wenn ihr mal öfters zu dem Schluss kommt, dass Jesus ja vielleicht anders handeln würde als ihr. Bei mir war das fast immer so. Sondern es geht darum zu merken und zu begreifen, dass es um uns geht, um uns selber und nicht um den anderen. Kennt ihr das? Man hat so eine Erkenntnis im Gottesdienst, der Pastor predigt wieder ein gutes Wort und das Erste, was man denkt, also der Bruder sowieso, der müsste das mal hören. Der Bruder sowieso, der müsste das mal in seinem Leben umsetzen. Wenn der das mal machen würde, das wäre doch ganz gut. Aber darum geht es nicht, sondern es geht um uns selber. Wir müssen erstmal bei uns anfangen, diese Erkenntnis bei uns anwenden. Wenn Christus uns auffordert, Christus allein ist der Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen. Das meint uns, wirklich einen jeden von uns. Und nun sollen wir dem Beispiel Jesus folgend Boten der Hoffnung sein und wir wenden uns nun dem zweiten Teil des Predigttextes zu. Denn wenn Jesus in unseren Herzen geheiligt ist, dann sagt Petrus im zweiten Teil des Verses, und weicht vor niemanden zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum wir so von Hoffnung erfüllt sind. Julia hatte das vorhin schon mal kurz gesagt und ich denke, ich greife das noch mal kurz auf. Einmal kurz einen Blick darauf, wem Petrus diesen Brief schreibt. Also in welcher Situation die Christen sind, an die er diesen Brief schreibt. Petrus, also in dem Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1, sagt uns Petrus das gleich. Da schreibt er, diesen Brief schreibt Petrus, der Apostel von Jesus Christus, nach Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Ich schreibe an die Erwählten Gottes, die dort als Fremde in dieser Welt leben, mitten unter Ungläubigen. Dieser Brief ist also gerichtet an bedrohte, an verängstigte Christen, an Christen, die zunehmend in Zweifel kommen. Sie haben gehört, Jesus ist gestorben. Was ist jetzt eigentlich los mit diesem Glauben? Geht das jetzt weiter? War das nur vielleicht eine schöne Blase, in der wir gelebt haben, die jetzt aber zerplatzt? Hinzu kommt die wachsende Verfolgung und gesellschaftliche Ausgrenzung dieser Menschen. Es sind bedrängte Christen. Und deshalb, und ich finde, so kann man das auch ganz gut verstehen, schon fast diese Kampfansage, wo da steht: Weicht vor niemanden zurück. An den Orten, an denen diese Christen waren und in der Zeit, in der sie lebten, war Christ zu sein eine große Herausforderung, denn es hatte oft Leid und Ausgrenzung zur Folge, wenn man seinen Glauben bekannte. Und so wird uns klar, wir heute befinden uns da in einer ganz anderen Situation, in unserem pluralistischen, in unserem liberalen Land, in dem die menschlichen Grundrechte, unter anderem auch die Religionsfreiheit, per Verfassung zugesichert werden. Total verrückt für die Christen damals. Also wenn wir denen das erzählt hätten, dass das mal so ist, da hätten die uns für verrückt erklärt. Für sie galt das damals nicht, weit entfernt davon. Und trotzdem gaben sie Zeugnis. Und ich finde, ihr Mut und ihr offenes Zeugnis von der Hoffnung, welche sie beseelt, kann uns ein Beispiel und ein Ansporn sein. Aber was kann das konkret für uns bedeuten, Boten der Hoffnung zu sein? Erstmal vorneweg, was ist denn eigentlich unsere Hoffnung? Was ist denn deine Hoffnung im Glauben natürlich? Hat jemand vielleicht so einen Begriff, wo er sagt, das ist meine Hoffnung, ein Einwurf? Muss nicht. Dass der Ratschluss Gottes zu? Und Jesus wiederkommt, ja, genau. Genau. Bald wiederkommt. Also, gar nicht so ungewohnt, dass es dann jetzt erstmal ruhig bleibt. Also ich musste auch erstmal nachdenken, was ist denn eigentlich meine Hoffnung? Wenn mich jetzt einer fragt, kommt das dann gleich logisch, hier ist meine Hoffnung. Nö, ich wäre jetzt unvorbereitet, ich müsste erstmal nachdenken und so will ich euch auch anregen, nachzudenken, dass ihr, wenn ihr in die Situation kommt, Julia hat es vorhin gesagt, also danke, dass du so offen da auch warst, da wollte ich eigentlich, da hätte ich eigentlich und dann ist man, das ist ganz normal, mir schon sehr oft passiert. Und so hilft es, sich ein bisschen mal diese Frage zu stellen, sie zu bewegen, wenn man in diese Situation kommt, sich zu fragen, was würde Jesus tun und vielleicht dann das, was man sich mal überlegt hat, auch tatsächlich rauszuhauen. Was mir jetzt dann einfiel, was meine Hoffnung ist, für mich persönlich, dass ich von Gott gewollt und geschaffen bin, so trotz aller meiner Fehler und Verfehlungen. Und was mir sehr hilft, dass er einen Plan für mein Leben hat und auch wenn ich das nicht sehe und nicht verstehe, dass ich ihm vertrauen kann und er mich führen wird. Und vor allem, dass ich durch seine Gnade, durch den Tod seines Sohnes am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld frei und Gottes Kind bin. Nicht durch meine Leistungen, und das hilft mir am meisten, das ist meine Hoffnung, nicht durch meine Leistung, weil ich oft immer wieder fehle, nicht durch meine Leistung bin ich gerettet, sondern allein durch Gottes Gnade. Das macht mich frei. Und natürlich, wir hatten jetzt die persönlichen, die Bibel sagt uns natürlich auch ein Stück weit, was unsere Hoffnung ist, beziehungsweise sein soll. Und da könnt ihr, ey, das klappt ja super da oben. Da steht zum Beispiel in 2. Timotheus 1, Vers 9, was unsere Hoffnung ist, wie gesagt. Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ihm ganz als sein Eigentum zu gehören. Nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus seinem eigenen freien Entschluss. Ihm gehören wir aus reiner Gnade, wie er sie uns durch Jesus Christus geschenkt hat, schon vor aller Zeit. Am Anfang war das Wort, ja, am Anfang war Christus. Er hat uns schon angenommen, bevor wir überhaupt da waren. Und es steht in 1. Petrus 1, Vers 3, wieder, was ist unsere Hoffnung? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Grund unserer Hoffnung ist das Zurückblicken auf Jesu Tod und seine Auferstehung. Petrus' Wunsch ist es, dass diese Hoffnung dich und mich vollkommen durchdringt. Wenn es möglich wäre, in die tiefsten und innersten Kammern unseres Herzens zu blicken, sollte man dort nichts anderes als diese Hoffnung finden. Und noch viel mehr, sie soll uns eigentlich auf der Stirn geschrieben stehen und sichtbar sein für jeden, den wir im Alltag begegnen. Also ich weiß, eine große Herausforderung. Ich kann das nicht von mir sagen, dass egal in welche Kammer ihr in meinem Herzen blicken würdet, da wäre nur Hoffnung. Ich wünschte mir das so sehr, aber ich muss da immer wieder dran arbeiten. Ich denke, jeder von uns. Und Petrus beschreibt damit, dass die Christen ein derart anderes Leben als ihre Umwelt haben sollten, dass sie darauf angesprochen werden. Denn nur wenn wir gefragt werden, können wir natürlich auch antworten. Das steht ja da. Wenn ihr gefragt werdet, seid bereit, Rede und Antwort zu finden. Das hat mich so ein bisschen abgeholt in dem Predigttext, weil gerade dieser Missionsaspekt, da denke ich auch, da müsste ich eigentlich viel mehr machen. Aber in dem Fall geht es gar nicht um Mission, glaube ich, was Petrus von uns möchte, sondern Bekenntnis. Bekenntnis, wenn wir gefragt werden. Ich denke, es geht nicht darum, jeden, den wir treffen, den Grund unserer Hoffnung ungefragt, wie man so sagt, reinzudrücken. Also ob er es hören will oder nicht, ihm das aufzudrängen, koste es, was es wolle. Das, wozu uns Petrus heute aufruft, ist, dass wir jedem, der ein echtes Interesse an der christlichen Lehre hat, wie wir sie bekennen, dass wir demjenigen unsere Hoffnung auf Erlösung und insbesondere unsere Erwartung der Wiederkunft Christi darlegen. Und dabei ist es erstmal egal, ob derjenige echt am Suchen ist, also eine innere Krise hat und nach Erkenntnis sucht, nach Erkenntnis der Wahrheit. Vielleicht ist es auch nur bloße Neugier, die der hat, weil ihr etwas anders gemacht habt, etwas, was für ihn ungewöhnlich ist. Und dann fragt er sich, was ist denn mit dem los? Das ist aber komisch, dass der sowas macht. Und vielleicht fragt er dann mal, warum machst du das denn so? Und wie schaffen wir es also, dass wir angesprochen werden und gefragt werden, was ist unsere Hoffnung? Die Bibel sagt uns dazu in Matthäus 5, Vers 16, lasst euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also geht es vor allem um unser Handeln, um unser Verhalten, das anders sein soll. Ist das so bei dir? Ist das so bei mir? Provoziert unser Lebensstil, unser Verhalten und Handeln dazu, dass andere nachfragen, was unsere Hoffnung ist? Also ich wünsche mir, das wäre manchmal mehr so. Ich wünsche mir, ich würde manchmal in Situationen anders handeln, als wie es die Welt tut, vor allem auf der Arbeit zum Beispiel. Aber auch hier hilft immer wieder der Blick auf Jesus als unser Vorbild im Glauben. Denn wenn wir in die Bibel schauen, sind eigentlich alle Begebenheiten, die von Jesus berichtet werden, immer davon geprägt, dass Jesus Hoffnung schenkt. Wenn er Menschen begegnet, schenkt er Hoffnung. Also ich finde das Wahnsinn. Ja? Also zum Beispiel, Peter Unsinn hatte das auch in der Predigt gehabt, das Beispiel von Zachäus auf dem Maulbeerbaum. Jesus bittet den wie selbstverständlich runter und sagt, hier, bei dir gibt es heute Essen für mich. Ich komme heute mal mit zu dir. Oder die Samariterin am Brunnen, die er um Wasser bittet, obwohl er Jude ist. Oder die Frau, die lange, schon viele Jahre an Blutungen leidet, die heimlich sein Gewand berührt, in der Hoffnung, geheilt zu werden. Jesus spricht sie direkt an und sagt zu ihr, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Und das ist zu der damaligen Zeit, alle diese Dinge, die Jesus dort tut, sind eigentlich Sachen, die Juden unrein machen. Also ein komplettes No-Go. Er müsste danach gewisse Reinigungsprozesse durchlaufen und einhalten, damit er dann wieder rein wird. Aber Jesus sieht immer den Menschen und setzt sich dann über das, was normal ist in der jüdischen Gesellschaft, in der er lebt, hinweg und handelt anders. Er sieht die Menschen, er geht auf sie zu, er holt sie ab und spricht Hoffnung in ihr Leben. Dennoch viel mehr, für jeden dieser Menschen hat er sein Leben gegeben, auch für dich und für mich. Tun wir das auch? Behandeln wir Menschen so, dass wir ihnen Hoffnung geben? Behandeln wir sie so, als würden wir unser Leben für sie geben? Ich kann das von mir nicht sagen. Also gerade wenn man an Menschen denkt, ich hatte das eingangs schon mal gesagt, mit denen man nicht so gut zurechtkommt. Der Arbeitskollege, der einen letzte Woche schon wieder hintenrum irgendwas geschwätzt hat und mit dem Chef direkt Absprachen gesprochen hat, Schulkameradin oder Schulkamerad, die auch wieder irgendwelche Gerüchte verbreitet hat, behandeln wir diese Menschen so, als würden wir unser Leben für sie geben? Wieder, es ist ein hehres Ziel, so zu handeln, wie Jesus es tut. Es soll uns nicht unter Druck setzen, sondern es soll uns motivieren. Wir müssen uns bewusst sein, dass das zu erreichen für uns unmöglich ist. Dann wären wir ja Jesus, dann wären wir ja Gott gleich. Es geht darum, dass das so eine Art Gebrauchsanleitung für unser Leben ist, eine Art Gebrauchsanweisung für die schwierigen Situationen, in die uns Jesus, in die uns Gott stellt, die uns unser Alltag bringt. Und ob es nun Wertschätzung ist, gegenseitige Erbauung, Begeisterung für Gottes Reich oder Hoffnung schenken, all das sind Wesenszüge Jesus, von denen wir gehört haben in den Predigten der vergangenen Woche. Und das bitte ich euch, dass ihr das zumindest mitnehmt aus dieser Predigtreihe auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Was würde Jesus tun? Versuch das mal nächste Woche, vielleicht schon nachher, wenn du rausgehst, passiert wieder irgendwas, wo du Unmut hast. Kurz innehalten, was würde Jesus tun? Und wie gesagt, lass dich nicht entmutigen, wenn du merkst, du handelst dann doch. Also wie ich bin auch an dem vorbeigefahren, obwohl ich sicher wäre, Jesus hätte angehalten. Vielleicht mache ich es ja beim nächsten Mal. Ich will diese Idee gerne weiter mit mir tragen. Und wie gesagt, beantwortet diese Frage ehrlich für euch selbst. Es geht hier nicht um theologische Diskussionen, die wir in der Gemeinde führen sollen, wer jetzt hier das bessere Wissen hat über das, was Jesus tun würde, sondern beantwortet diese Frage für euch selbst. Und wenn ihr mal nicht wisst, wie, dann lest in der Bibel. Guckt mal, was da alles so steht über Jesus und wie er sich verhalten hat. Und damit ihr da ein bisschen Unterstützung habt, habe ich so ein paar, also das war, wie gesagt, diese Bewegung, ne? WWJD, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Ich habe da mal so ein paar Gimmicks, also wie sagt man, Alltagsgegenstände besorgt. Da ist ein Kugelschreiber, ein Armband, ein Aufkleber. Die haben wir alle da hinten hingelegt. Geht gerne hin und nehmt euch was mit. Wenn ihr an den Tisch kommt und es ist nichts mehr da, sagt mir gerne Bescheid. Ich besorge da gern noch mehr von, wirklich. Und auch wenn ihr hinkommt und es ist nur noch ein Armband übrig und ihr habt vielleicht, ihr tragt keine Armbänder, könnt ihr vielleicht das Armband, was weiß ich, im Auto irgendwo hinhängen oder an euren Bildschirm oder ans Telefon oder was auch immer, damit euch diese Frage in eurem Alltag begleitet. Und natürlich so ein Armband, wenn man sich das ummacht, am besten in Neon, guckt vielleicht der Kollege, der Schulfreund, Mensch, was hast denn du da? Ups, und schon wirst du gefragt, was ist deine Hoffnung? Ne? Also wie gesagt, ich will hier niemanden unter Druck setzen, sondern ich will euch anregen und motivieren. Ich habe da auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber bitte nehmt euch das gerne mit, also Aufkleber auch hier. Immer diese Abkürzung WWJD, wie gesagt, auf Deutsch mit T oder auf Fränkisch dann mit D. Genau, nehmt euch das gerne mit. Und macht euch immer wieder bewusst, ja, allein durch seine Gnade sind wir gerettet. Bittet Gott um Hilfe, um Leitung in eurem Alltag. Bittet um seinen Geist, durch ein kleines Stoßgebet vielleicht, wenn es gerade mal wieder Streit gibt oder ihr in sonstigen schwierigen Situationen seid. Die kurze Frage, was würde Jesus tun? Beantwortet sie für euch und versucht danach zu handeln. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, vielleicht beim zweiten, dritten oder vierten Mal. Das wünsche ich mir für mich, wünsche ich mir für euch und darin begleite und führe uns unser barmherziger Gott. Amen.